Liebe Gemeinde, ich darf Sie und euch mit dem Wochenspruch Jesus Christus spricht, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, begrüßen. Besonders begrüßen darf ich heute Pastorin Saskia Klompmacker aus Nordhorn, die heute mit unserem Pastor Christoph Heikens ihren Dienst getauscht hat. Herzlich willkommen. Auch begrüßen darf ich Matthias Müller, der, wie wir eben schon gehört haben, uns am Klavier begleiten möchte. Weiter darf ich der Gemeinde mitteilen, dass Bruder Arnold Palz am letzten Donnerstag seinen 87. Geburtstag feiern durfte. Wir gratulieren ihm dazu ganz herzlich und wünschen für das neue Lebensjahr weiterhin gottesreichen Segen. Nun darf ich die Leitung an Pastorin Klompmacker übergeben.
Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit Ihnen und euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und so lasst uns ihn beginnen mit einem stillen und persönlichen Gebet. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, mit dem Klavier bietet sich es an, immer mal wieder auch neue Lieder zu singen. Und so wollen wir heute viele Lieder aus dem Liederheft singen. Das erste Lied, das Lied 35 im Liederheft, Englisch und Deutsch, und wir versuchen es einfach mal so, dass wir die erste und die dritte Strophe auf Deutsch singen. Es ist, glaube ich, sogar immer angeschlagen, die dritte Strophe dann, auch auf Deutsch steht angeschlagen, und die vierte versuchen wir mal auf Englisch. Das schaffen wir bestimmt. Also Lied 35, Strophen 1 und 3 auf Deutsch und die Strophe 4 auf Englisch.
Thank you.
Lasst uns gemeinsam beten. Gott, die Welt lässt mich verstummen. Ich weiß nicht, was ich noch all dazu sagen soll. Gerade diese Woche ist so viel passiert. So viel, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Verstummt saß ich vor den Nachrichten, weil Menschen einen Menschen wählen, der mit Gewalt, Unterdrückung und absolutem Egoismus regieren will. Weil Menschen es ihm gleich tun und andere dann darunter leiden. Und das macht mir Angst. Gott, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nicht eingegriffen? Und wenn doch, was hast du dann vor? Verstummt schaue ich mir die Bilder aus Spanien an, Menschen verschüttet unter der Gewalt der Schöpfung. Warum, Gott? Verstummt denke ich an die Menschen in Trauer, in Angst, in Sorgen. Ich habe keine Worte für all das, Gott, vor allem nicht für Gründe, für Auswege oder Hilfen. Ohne Worte komme ich daher heute vor dich, Gott. Ich komme zu dir, so wie ich bin und mit allem, was ich mitbringe. Meine Sprachlosigkeit, meine Ohnmacht, mein Versagen und mein Nichtkönnen. Ich komme zu dir, Gott, und bitte dich. Sprich du das Wort des Lebens, damit ich heute aufatmen kann. Erfülle du mein Herz mit Gnade und Barmherzigkeit, damit es eine Spur leichter wird und unsere Hoffnung groß wird, dass du der Gott bist, der zu uns sprichst. So sende uns deinen Geist, damit wir nicht nur hören, sondern auch verstehen. Erfülle uns, Herr. Amen. Als Lesung hören wir heute einen Abschnitt aus Jesaja 35, die Verse 1 bis 10 und antworten dann mit dem Lied Nummer 37 aus dem Liederheft.
Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Dann, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.
Thank you.
Als Predigttext habe ich heute einen Text aus dem Matthäusevangelium mitgebracht. Eine Geschichte, die uns wahrscheinlich irgendwie bekannt vorkommt. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Und Jesus ging von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er, Jesus, antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Jesus antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Die Frau aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus sagte kein Wort. An diesem Satz bleibe ich immer und immer wieder hängen. Dieser Satz hält mich auf. Es hält mich auf, das Wunder der eigentlichen Geschichte zu sehen und den Rest der Geschichte überhaupt an mich heranzulassen. Dieser schweigende Jesus ist mir fremd, beziehungsweise er passt mir nicht. Ist Jesus doch sonst jemand, der viel zu sagen hat? Lange Predigten hat er gehalten. Warum dann jetzt nicht? Soll Jesus doch der sein, der uns den Weg weist? Aber wie denn, wenn er kein Wort spricht? Und unweigerlich muss ich an Menschen denken, die sich Jesus und Gott gegenüber immer mal wieder so fühlen müssen wie diese Frau. Menschen mit Sorgen und Nöten, Angst und Zweifeln, Menschen, die unermüdlich beten, aber Jesus, Gott, sagt ihnen kein Wort. Der Satz "Gott schweigt" seit langem in meinem Leben ist in der Seelsorge keine Seltenheit. Und vermutlich übertreibe ich nicht mal, wenn ich behaupte, dass wir alle diese Momente, Tage und Wochen kennen, in denen Gott scheinbar schweigt. Es gibt sie, die Tage, an denen das Schweigen mich sogar morgens weckt. Abends schlafe ich mit den Fragen und Zweifeln ein und Gott sagt mir kein Wort. Und morgens werde ich wach, weil es immer noch so still ist und weil Jesus immer noch nichts sagt. Und dann schalte ich früher oder später den Fernseher an, um abzuschalten. Aber dann schon die andere Frage. Warum sagt Jesus kein Wort in den Kriegsgebieten dieser Welt, wo Menschen um ihr Leben ringen und ihr Leben riskieren für streitbare Machthaber und politische Kämpfe? Warum sagt Jesus kein Wort zwischen Granaten und Landminen und in Ländern mit Minen, wo Kinder unseren Reichtum und Luxus garantieren? Warum sagt Jesus kein Wort an Grenzen, wo Menschen an Ablehnung zugrunde gehen und an der Gleichgültigkeit der Menschen ersticken? Warum sagt Jesus kein Wort an den Kranken- und Intensivbetten, wo Menschen leiden und um ihr Leben kämpfen und es viel zu früh verlieren? Warum sagt Jesus kein Wort, wo Menschen schweigen, obwohl sie von anderen gebraucht werden? Warum sagt Jesus so oft kein Wort? kein Wort. Und ich frage mich, wie hat diese Frau es hinbekommen, dass sie nach dem Schweigen Jesu nicht wütend und enttäuscht die Flucht ergreift, sondern bleibt? Und da kann ich nur Vermutungen anstellen, weil der Evangelist da sehr sparsam war. Aber wahrscheinlich ist es ihr Vertrauen. Irgendwie. Und ich frage mich, wie? Diese Frau lebt in der Nähe von Tyros und Sidon, dem heutigen Libanon. Ihr Name wird nicht einmal genannt. Als kanaäische Frau wird sie bezeichnet. Und damit schwingt gleich ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Religion mit und eine Erinnerung an das Land Kanaan. Als Israel nach der langen Wüstenwanderung ins Land Kanaan einwanderte und es viele Konflikte gab zwischen den beiden Religionen. Die jüdischen Menschen brachten ihren eigenen Glauben mit, an den einen Gott, der Himmel und Erde und alle Menschen geschaffen hatte, dem sie ihre Freiheit, ihre Befreiung aus der Sklaverei verdanken und der ihnen auch in dieser schweren Wüstenzeit Lebenswege gezeigt hatte. In das Land, in das sie kam, im Land Kanaan dagegen, gab es sehr viele Gottheiten, die bedient werden mussten, denen es um Fruchtbarkeit und Wachstum ging, um Reichtum und vor allem um Macht. Diesen Göttern musste viel geopfert werden, Lebenszeit und Geld. Wenn Matthäus diese Frau als kanaäische Frau in die Geschichte einführt, dann hat er bei seinen Lesern damals gleich einen gewissen Widerstand ausgelöst. Das passte nicht zusammen. Wir heute lassen uns hingegen eher ansprechen von der Not einer Frau, einer Mutter, die Angst um ihr Kind hat. Und diese Frau sieht in Jesus eine letzte Chance, auch wenn sie keine Jüdin ist. Sie muss irgendwie von Jesus erfahren haben. Jesus, Sohn Davids, nennt sie ihn. Sie erkennt an, dass er selbst von Gott gesandt ist, von Gott begabt mit großer Kraft. Sie muss sehr verzweifelt gewesen sein. Als sie Jesus sieht und erkennt, schreit sie mit aller Verzweiflung, weil sie es nicht mehr aushalten kann, dass ihre Tochter so leiden muss, ihr eigenes Fleisch und Blut und niemand ihr helfen kann. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann beschreibt sie ihre Verzweiflung. Ihre Tochter muss so sehr leiden, sie wird von einem bösen Geist geplagt. Was das bedeutet, eine psychische Erkrankung, eine Epilepsie, das wird nicht ausgeführt. Das spielt auch absolut keine Rolle. Für eine Mutter und auch einen Vater ist es immer schrecklich, das eigene Kind leiden zu sehen und selber nicht helfen zu können. Jesus hört das verzweifelte Schreien der Frau und wir kennen es aus anderen Geschichten und erwarten dann so Antworten wie: Was willst du, dass ich dir tun soll? Oder: Bring sie her, ich will sie heilen. Oder irgendwas in diese Richtung. Aber Jesus sagt kein Wort. Stille. Die Jünger Jesu schalten sich schließlich ein. Sie halten das verzweifelte Geschrei der Frau einfach nicht mehr aus. Lass sie doch gehen. Stell sie doch zufrieden, denn sie schreit uns an. Vermutlich geht es den Jüngern mehr um ihre eigene Ruhe und nicht um die Frau selbst. Sie selbst halten dieses verzweifelte Schreien einfach nicht mehr aus. Und auch dieses Verhalten macht mich irgendwie wütend. Ich muss an ein Filmzitat denken, welches gut zu den Jüngern passt. Gott schweigt, wenn wir jetzt bloß noch die Menschen dazu bewegen könnten, die Klappe zu halten. Unsere Worte dafür sind dann wohl die typischen Ratschläge, die allesamt wie Schläge wirken. Alles wird gut Du musst die Hoffnung nur nicht aufgeben, hinfallen, Krone richten und weitergehen. Bloß nicht aufgeben, das wird schon. Wir kennen sie alle. Wir sagen sie alle, diese Sätze, und allzu oft einfach nur, damit unser Gegenüber endlich aufhört zu klagen und damit aufhört zu stören. Wir reden, wo wir schweigen sollten, und wir schweigen, wo auch wir reden sollten. Aber von den nächsten Vertrauten Jesu erwarte ich eigentlich mehr. Mehr Sensibilität, mehr Feingefühl. Ich erwarte, dass sie handeln wie die Freunde, die den lahmen Mann durchs Dach tragen und ihm helfen, zu Jesus zu kommen. Ich erwarte, dass sie auf die Frau zugehen und ihr Hilfe anbieten. Es mag sein, dass auch Jesus mal einen schlechten Tag hat, schlechte Laune und keinen Bock. Das macht ihn ja gerade menschlich. Aber ich erwarte, dass die Jünger Jesu das Fehlverhalten offen ansprechen und damit sein Schweigen brechen. Und ja, Jesus bricht daraufhin sein Schweigen. Jesus klärt die Sache. Er erklärt sich für nicht zuständig. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und da gehört die Frau nicht dazu. Jesus hat also scheinbar Zuständigkeiten. Und ja, ich kann es nicht verschweigen, dieser schlecht gelaunte, grimmige Jesus macht mich wütend. Erst sagt er kein Wort und dann ist er nicht zuständig. Der Sohn Gottes, gesandt, um in dieser Welt Gottes Gnade zu verkünden, er ist nicht zuständig für die Menschen, die wirklich leiden. Doch während ich mich meiner Frustration irgendwie hingebe, gibt die Frau der Geschichte gar nicht auf. Als sei die unerwartete Härte Jesu gerade ihr Anreiz, alles auf diese eine Karte zu setzen. Sie fällt vor dem schweigenden Jesus nieder, fällt auf die Knie. Viele alte Zeichnungen und Gemälde von dieser Szene zeigen, wie die Frau regelrecht an seinem Gewand hängt. Herr, hilf mir. Du bist mein Kyrios, mein Herr. Ich unterwerfe mich dir. Du bist der Sohn Davids. Die Bitte für die Tochter wird in der Begegnung mit Jesus zu einem wahren Bekenntnis. Hilf mir. Darin schwingt nicht nur mit, dass die Krankheit der Tochter in Begriff ist, auch das Leben der Mutter zu zerstören, sondern die Begegnung bekommt eine Bedeutung für das ganze Leben. An dieser Begegnung hängt das Heil für das Leben. Das Vertrauen der Frau wächst von Satz zu Satz. Anfang war Jesus nur ihre letzte Hoffnung. Irgendwas musste ja an dem dran sein, was die Leute über ihn erzählten. Und jetzt, nur wenige Minuten später, ist Jesus die persönliche Hilfe dieser Frau. Sie vertraut nicht irgendwem, sondern dem einen. Sie bekennt sich sogar zu ihm, mein Heiland. Doch Jesus' Reaktion wird nicht besser. Die dogmatische Klärung von eben wird nun in Bildform wiederholt, als hätte die Frau es nicht auch schon so verstanden, dass er für sie nichts übrig hat. Jesus wiederholt es noch einmal in pädagogisch verpackter Form, didaktisch zugeschnitten auf eine Mutter, die es wohl ständig mit der Zubereitung von Mahlzeiten und der Versorgung der Kinder zu tun haben wird. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Brot vor die Hunde, Perlen vor die Säue, das kennen wir schon aus der Bergpredigt. Aber da ist es ein Wort an alle Zuhörer und richtet sich nicht an eine Person. Es richtet sich nicht an die, die als solche beschimpft werden. Und das führt dazu, dass ich spätestens an dieser Stelle wirklich irritiert bin wegen Jesu Verhalten. Ist das noch derselbe Mann, der viele Menschen gesättigt hat? 5000 an der Zahl? Ist das noch derselbe Mann, der die Welt retten soll, so wie es überall geschrieben steht? Was Jesus hier zu der notleidenden Frau sagt, ist doch letztlich: Frau, es mag schon sein, dass deine Not groß ist, dass ich Menschen helfen kann, aber du hast kein Recht darauf. Du heidnische, viele verschiedene Götter anbetende Frau, du hast kein Recht auf meine Hilfe und meinen Beistand. Das sitzt. Aber die Frau antwortet einfach nur: Ja, Herr. Ja, Herr. Das heißt doch, sie sagt: Ja, Herr, ich habe tatsächlich kein Recht darauf, von dir Hilfe zu erfahren. Ich habe kein Recht auf deine Liebe, deine Güte, deine Freundlichkeit, deinen Trost und deine Heilung. Ich habe kein Recht darauf und trotzdem bin ich hier. Und diese Antwort hat mich deswegen so gepackt, weil sie mir selbst wahrscheinlich nie über die Lippen gekommen wäre. Wie selbstverständlich gehe ich immer wieder davon aus, dass es Gottes und damit Jesus Pflicht ist, diese Welt mit Liebe, Heilung und Glück zu beschenken. Ganz anders aber diese kanaäische Frau. Sie gibt Jesus Recht. Sie begreift etwas davon, was göttliche Gnade wirklich ist. Und diese Erkenntnis scheint zu ihrem großen Vertrauen und wachsendem Glauben dazuzugehören. Die kanaäische Frau gibt Jesus nicht nur Recht, sie fährt mit einem großen Aber fort. Sie belehrt selbst diesen mürrischen Jesus. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosern, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau gibt Jesus Recht und wendet sich dennoch nicht ab. Lässt ihn dennoch nicht einfach nur laufen. In dem Wissen darum, dass sie von Gott nichts einfordern kann, hört sie dennoch nicht auf, sich genau an ihn zu wenden. Über alles Schweigen und alle scheinbare Abweisung von Seiten Jesu hinweg bleibt sie dran. Bleibt mit Jesus im Gespräch, setzt weiterhin ihre Hoffnung und ihre Bitten voll auf diesen einen Mann, den Sohn Davids, wieder und wieder und wieder, mit dem beständigen Risiko, auch weiterhin nichts als Schweigen und Abweisung zu ernten. Mit welchem Ergebnis? Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Liebe Gemeinde, was ein Wunder! Oder aber auch: Endlich tut er, was er tun muss. Und doch tritt dieses Wunder irgendwie in den Hintergrund, weil Jesus alles anfängt mit einem Schweigen, mit fehlenden Zuständigkeiten und irgendwie auch Frechheiten. Aber ich frage mich, ob ich das überhaupt so sagen darf. Vielleicht geht das alles viel zu weit, aber hat Gott nicht gesagt, dass er uns hört, mehr noch, dass er unsere Gedanken kennt, bevor wir sie aussprechen? Und ich erkenne durch die Frau, durch die kanaäische Frau, dass meine Fragen eigentlich schon Antworten sind. Dass jede Not eine Einladung ist, Gott weiter zu suchen und all meine Hoffnung auf ihn zu setzen. Dass jede Not die Einladung ist, dran zu bleiben an dem einen Gott. Dass meine Fragen genauso gut auch Gottes Fragen sein könnten. Warum sagst du kein Wort? Warum gibst du auf, wenn ich schweige? Warum lässt du mich gehen? Warum lässt du mich los, wenn ich nicht zu hören bin? Warum bist du so kleingläubig? Und am Ende sollte mich das Schweigen also lauthals wecken, aufwecken mit der Frage, ob ich es zulasse, dass am Ende meine eigenen Fragen der Anreiz sind, Gott zu vertrauen und an ihm beständig festzuhalten. Denn es gibt etwas, was unseren Jesus wirklich beeindrucken kann, bis hin zur Sprachlosigkeit. Ein starker, großer, ausdauernder Glaube, der sich nicht abschütteln lässt. Also, warum schweigst du und betest nicht weiter? Amen. Lasst uns Lied 34 singen. Lasst uns unserem Gott unseren Dank und unsere Fürbitten bringen. Wir wollen beten. Dreieiniger Gott, du bist ein Gott, der eben nicht einfach nur schweigt, sondern redet. Seit dem ersten Tag der Schöpfung ist dein Wort in der Welt. Du sprichst und wir leben. Und mit den Lebensjahren wächst die Erkenntnis, wo dein Wort überall zugegen ist. Grund dafür, dass wir nicht schweigen können. Dein Wort beschenkt, stärkt und führt uns durchs ganze Leben. Und so danken wir dir für das Leben von Arnold Paas. Wir danken dir, dass du gesprochen hast und er leben durfte. Wir danken dir, dass dein Wort ihn immer wieder gesegnet hat mit allen guten Gaben seines Lebens. Und dass dein Wort ihn gestärkt hat, wenn das Leben herausfordernd wurde. Und so bitten wir dich, segne ihn mit Gnade und Barmherzigkeit, damit auch er ein Segen sein kann in dieser Welt. Du bist ein Gott des Wortes. Du sprichst und das Gute überwindet das Böse. Du sprichst und alles auf dieser Welt wird neu. Und so bitten wir dich, sprich heute zu denen, die gleichgültig für den Schmerz der anderen sind, die Hass predigen, die blühende Landschaften zerbomben und Städte in Schutt und Asche legen. Sprich heute zu denen, die Angst und Schrecken verbreiten, die bedenkenlos Menschen in den Tod schicken, die vom Frieden sprechen und die Schwachen verachten. Wir bitten dich, sage heute dieser Welt, uns und allen Menschen, was gut ist, damit die Guten aufatmen und das Gute die Mächte des Todes überwinden. Sprich heute zu denen, die Liebe üben, die anderen helfen, die Kranken pflegen, die Trauernde trösten. Sprich heute zu denen, die müde und ausgebrannt sind, die um ihre Arbeit fürchten, die mit Angst den Tag beginnen. Wir bitten dich, sage heute, was gut ist, damit die Liebenden aufatmen und die Liebe der Verzweiflung überwindet. Sprich heute zu denen, Gott, die demütig sind, die deine Schöpfung lieben, die Flüsse und Wälder schützen und gegen das Artensterben ankämpfen. Sprich heute zu denen, Gott, die Kinder unterrichten, vorbereiten für diese Welt, die Recht sprechen, die Brücken bauen und Frieden stiften. Sage heute, was gut ist, damit die Demütigen aufatmen und die Demut das Unrecht überwindet. Geh du mit uns, treuer Gott, mit deinem Wort, mit deinem Segen, damit wir mit dir gehen. Sprich zu uns, damit wir dir zuhören. Lass uns schweigen, damit dein Wort auch wirklich erklingt. Ja, Gott, sprich das Wort, das uns bei dir hält. Dein Wort ist das Leben. Deine Liebe ist unsere Bestimmung. Deine Treue unser Glück. Heute und alle Tage durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Singen wir zum Abschluss Lied 98 aus dem Liederheft.
Thank you.
vielen Dank, dass ihr euch auf einen ganzen Gottesdienst mit LDH-Lieder eingestellt habt. Das ist ja nicht immer ganz normal. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an die Begleitung am Klavier. Vielen, vielen Dank. Das klang wirklich wunderschön. Und in Nordhorn würden wir jetzt klatschen und ich schlage vor, dass wir das in Bunde aufschieben. Und so geht hin, mit und unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und erfülle dich mit Frieden. Amen.